ARD Sounds. Das Wissen.
Die organisierte Kriminalität richtet viel Leid an. Sie macht Menschen abhängig, beutet sie aus, bringt sie um. Für die Ermittler ist die organisierte Kriminalität ein harter Gegner. Die Kriminellen arbeiten über Staatsgrenzen hinweg. Sie heuern Spezialisten an, sind skrupellos. Aber auch die Ermittler haben ihre Methoden. Die werden besser, koordinierter und zielstrebiger.
Den Weg an die Spitze zeigt ihnen das Geld.
Und das bedarf einer wirklich systematischen Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Staatsanwälten.
Wenn ich denen am Ende der Ermittlung gegenüber sitze, da gucken sich dann schon zwei Menschen in die Augen, die voneinander gegenseitig wissen, wo der Most geholt wird.
In drei Folgen schauen wir uns die handelnden Personen der OK an, der organisierten Kriminalität. In Folge 1 sind es die Kriminellen, in Folge 2 die vielen Komplizen, also wir Bürgerinnen und Bürger. In Folge 3 kommen die Ermittler zu Wort. Wie gehen sie gegen die organisierte Kriminalität in Europa vor?
Organisierte Kriminalität in Europa. Teil 3 von 3. Die EU-Ermittler. Von Beate Krohl.
Guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich beim Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg. Für die wenigen unter Ihnen, die nicht ganz genau wissen, was die Zollfahndung eigentlich macht: Wir sind zuständig für die Bekämpfung des Schmuggels von Waffen, Betäubungsmitteln und anderen verbotenen Gegenständen.
Ein sonniger Vormittag im Februar 2026. Die Bundesregierung hat zu einer Pressekonferenz ins Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg eingeladen. Es geht um die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Die Pressekonferenz startet mit einer kleinen Vorführung auf dem Parkplatz im Innenhof der Behörde.
Achtung, das Spielfahrzeug rollt an.
Zwei Männer sollen bei der Übergabe einer Ware, die aus einer Straftat stammt, festgenommen und gefesselt werden. Das Publikum hört, wie ein unauffällig positionierter Kollege die Szene dem Zugriffskommando beschreibt. Es wartet auf dem Parkplatz in einem Bulli.
Da kommt aber nicht der Löffel. Der Ware wird gezeigt. Achtung, 3, 2, 1, so.
Plötzlich geht alles sehr schnell. Wenige Sekunden später liegen die Kriminellen gefesselt am Boden. Das Publikum ist beeindruckt.
Und auch diesen Einsatz haben wir wieder erfolgreich absolviert, würde ich sagen.
Die organisierte Kriminalität richtet in Europa immense Schäden an. Allein in Deutschland waren es 2024 laut neuesten Schätzungen des Bundeskriminalamts 1,6 Milliarden Euro. Und das ist nur das Hellfeld. Die Bundesregierung will deshalb den Kampf gegen die organisierte Kriminalität verbessern. Im Zentrum steht das Geld der Kriminellen, erklärt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bei der Pressekonferenz.
Für uns ist wichtig, dass wir die Spuren des Geldes verfolgen, um an Kriminelle und die Strukturen ranzukommen und sie zu zerschlagen. Der Ansatz ist Follow the Money und wir verstärken die Finanzermittlung in allen Bereichen.
Beim Follow-the-Money-Ansatz sollen die Ermittler nicht mehr Kleindealer und Money-Moles jagen, also Menschen, die Geldwäschern ihr Konto zur Verfügung stellen, sondern sie sollen die Spur des illegalen Geldes verfolgen. Denn die führt zu den Anführern, die ganz oben an der Spitze der kriminellen Netzwerke sitzen. Eine Behörde, die sich mit illegalen Geldflüssen auskennt, ist die Financial Intelligence Unit. Ihr Leiter ist Daniel Telesklav.
Ich bin seit 2,5 Jahren jetzt Leiter der FIU, 4 Jahre jetzt bei der UNO tätig und jetzt seit 2,5 Jahren in Deutschland.
Die FIU ist eine Behörde des Zolls mit Sitz in Köln. Sie soll Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche sammeln. Ein solcher Verdacht kann auftreten, wenn auf Bankkonten ungewöhnliche Zahlungsmuster auftauchen. Oder jemand versucht bei einem Notar, eine Immobilie mit Bargeld zu bezahlen. Daniel Telesklav hält den Follow-the-Money-Ansatz für einen guten Weg, um gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen.
Das liegt darin, dass organisierte Kriminalität primär darauf gerichtet ist, Geld zu verdienen mit den illegalen Handel. Und alle Gewerke der organisierten Kriminalität, sei das Drogenhandel, sei das Menschenhandel, sei das Umweltkriminalität und andere Formen, letztlich das Ziel haben, sehr hohe Erträge zu generieren.
Damit die Kriminellen das illegale Geld nutzen können, müssen sie es waschen, also in den legalen Geldkreislauf einspeisen. Wenn Banken und Zahlungsdienstleister, Notare, Immobilienmakler oder Güterhändler Geldwäsche vermuten, sind sie verpflichtet, die damit verbundenen Personenangaben der FIU zu melden. Die FIU gleicht diese Angaben dreimal am Tag mit Polizeidatenbanken ab.
Das ist in der Regel ein sogenanntes Hit-No-Hit-System. Also wir sehen jetzt nicht alle Details, müssen wir gar nicht, sondern wir sehen, die Person ist vermerkt, können dann beim BKA oder beim LKA anfragen, ob sie uns dann noch mehr Informationen dazu geben können.
Der Datenabgleich ist automatisch gesteuert und läuft mit Hilfe von KI, geht also sehr schnell. Außerdem ist die deutsche Financial Intelligence Unit mit den FIUs anderer Staaten vernetzt, eine weitere Errungenschaft. Im November 2025 sind den Ermittlern dadurch drei international operierende Betrugs- und Geldwäscheringe ins Netz gegangen. 8 Ermittlungsbehörden im Ausland, das BKA, Eurojust und Europol, die deutsche Finanzaufsicht BaFin und die Staatsanwaltschaft Koblenz hatten an dem Fall mitgearbeitet. Ausgelöst durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der FIU.
Der gesagt hat, ich sehe hier was Kleines, dann sehe ich sowas Ähnliches hier. Und das angefangen hat, immer mehr zusammenzufassen. Und aus diesem kleineren Spinnennetz, das es war, schon aufgrund der Verdachtsmeldung, ist dann immer Größeres geworden.
Die Kriminellen hatten sich Zugang zu 4 Millionen Kreditkarten in 193 Ländern besorgt. Dazu hatten sie Phishing-Mails verschickt und gestohlene Kreditkartendaten im Darknet gekauft. Mit den Kreditkarten schlossen sie Abonnements bei Dating- und Pornoseiten ab, die sie vorher gefaked hatten. Es gab sie also nicht. Für die gefakten Seiten zogen die Kriminellen Abonnementgebühren von den Besitzern der Kreditkarten ein. 300 Millionen Euro kamen auf diese Weise zusammen. Gedeckt wurde der Betrug von 6 bestochenen Führungskräften bei internationalen Zahlungsdienstleistern. Die mehr als 2000 gefakten Webshops hatte die Bande bei Crime-as-a-Service-Anbietern eingekauft. Für FIU-Leiter Daniel Telesklav zeigt der Fall, dass die Ermittler gegen die organisierte Kriminalität etwas erreichen können, wenn sie der Spur des Geldes folgen und zusammenarbeiten.
Also typischer Fall, klein angefangen, erst indem man Verknüpfungen überhaupt gesehen hat. Und das sind dann am Schluss hunderttausende Geldwäschetaten zusammengekommen in dem Zusammenhang.
Daniel Telesklav betont aber auch, dass noch viel Luft nach oben ist. Die Geldwäscher würden immer raffinierter. Oft sind riesige Scheinfirmengeflechte im Spiel. Außerdem nutzen die Kriminellen zunehmend Kryptowährungen.
Wir haben ein eigenes Krypto-Team, wir nennen es neue Zahlungsmittel, weil sie da einfach ein Fachwissen und Instrumente brauchen, die sie jetzt im normalen Bereich nicht haben. Da sind jüngere Mitarbeitende, die zu uns kommen, vielleicht auch schon sehr viel vertrauter mit solchen Dingen.
Eine andere schwer zu verfolgende Methode ist die Geldwäsche über das Hawala-Banking. Hawala-Banking nutzen die Kriminellen schon lange, weiß der Düsseldorfer Kriminalkommissar Oliver Huth. Seit mehr als 20 Jahren ermittelt er beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen gegen die organisierte Kriminalität. Er hat zu einer kleinen Autofahrt eingeladen.
So, jetzt sind wir hier. Das ist so alles jetzt Dinge, die uns aktuell beschäftigen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Hier eine Drogenkonsum-Ausgabestelle Polamidon, die Ärmsten der Armen, die Ruinabhängigen. Und wir fahren gleich vorbei an Juwelieren und an Gemüseläden. Und Sie können im Gemüseladen hier in Düsseldorf können Sie 500.000 Euro abgeben, ziehen davon 3% ab und in einem oder zwei Tagen kommt das Geld in Dubai raus und ist nie bewegt worden. Das ist dieses Hawala-Banking, das wird in diesen Läden angeboten.
Beim Hawala-Banking gibt es keinerlei Belege über das transferierte illegale Geld. Das Geschäft beruht auf Vertrauen. Das Geld wird in Deutschland eingezahlt und in Dubai abgeholt. Um sich auszuweisen, reicht ein Code. Für die Ermittler ist die Hawala-Geldwäsche kaum nachzuweisen, was zu großem Frust führt. Ähnlich sieht es aus mit dem Schmuck, den die organisierte Kriminalität über große Betrugsnetzwerke stiehlt, vor allem von älteren Menschen.
Sie können bei den Juwelieren ihr Gold abgeben, was sie Rentnerinnen und Rentnern abgenommen haben als falscher Polizeibeamter. Und dann geht das in eine Goldschalleanstalt und kommt in der Türkei wieder raus. Und sie haben in der Türkei dann ihr Gold liegen, können das dann da zur Bank bringen und verkaufen. Kein Problem, das nehmen die ihnen ja alles ab.
Der erfahrene Kriminalkommissar sieht aber, wie FIU-Chef Teles Klaff, auch positive Entwicklungen bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Ganz besonders freut sich Oliver Huth über die Entwicklungen bei Europol. Die Europäische Ermittlungsbehörde mit Sitz in Den Haag koordiniert die internationalen Einsätze der Ermittler gegen die OK. Mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 264 sogenannte Verbindungsbeamte gehören ihr an. Davon erzählt Oliver Huth, als er im Büro des Bundesdeutscher Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen sitzt, dessen Vorsitzender der Kriminalkommissar auch noch ist.
Wir können mittlerweile zum Beispiel Europäische Ermittlungskommissionen gründen, Operational Task Force heißt das. Man kommt in Besprechungsräume rein, das ist wirklich ein Traum. Da sitzen dann Litauer, Belgier, alle sitzen zusammen und dann berät man und sagt, was ist jetzt Best Practice, wie geht man da vor, wie holen wir die Staatsanwaltschaft ins Boot, wann machen wir einen Action Day.
Die Europol-Operationen können mehrere Monate bis hin zu mehreren Jahren dauern. Außerdem sei die Behörde ein Information Hub für die Ermittler, erklärt Oliver Huth, ein Informationszentrum.
Da sitzen auch überall Staatenvertreter, die haben Verbindungsbüros, da sitzen Third Parties, also Drittstaaten, Australien, kann ich darüber ansprechen. Die haben Auswertetools, die haben Auswertekomponenten, die mir helfen. Informationsaustausch, das ist A und O und das ist wirklich ein Ort, wo man eine europäische Perspektive kriegt.
Darüber hinaus helfen Oliver Huth seine eigenen Kontakte, die mit jeder Ermittlung und jeder Europol-Operation mehr werden. Aber es gibt auch Grenzen, die Oliver Huth mit seinen Kontakten nicht überwinden kann. Um diese kümmert sich eine weitere europäische Ermittlungsagentur, Eurojust. Während Europol die nationalen Polizeibehörden vernetzt, ist Eurojust für die nationalen Justizbehörden da. Auch die müssen bei Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität effektiv und reibungslos zusammenarbeiten. Es geht um vermeintlich banale Dinge. Etwa, dass Polizisten bei Razzien gültige Durchsuchungs- und Haftbefehle brauchen. Auch Abhörmaßnahmen müssen genehmigt werden.
Welcome to The Hague.
Thank you.
How are you doing?
Yeah, fine.
Jakobin Breuking leitet die Kommunikationsabteilung bei Eurojust. Ihre Begrüßung ist herzlich. Auch sonst wirken die Mitarbeiter der Behörde locker. Überall in dem zweigeschossigen hellen Atrium stehen und sitzen Menschen im legeren Business-Look beisammen und unterhalten sich. Ein paar Handwerker stellen Ständer mit Flaggen auf. Das sei bei Eurojust ganz normal, sagt Breuking. Justizvertreter aus aller Welt zusammenzubringen sei eine zentrale Aufgabe von Eurojust. Gerade bereiten sie eine Konferenz mit Vertretern aus 50 Ländern vor.
If you want to really fight the root of criminality, you have to look beyond the borders of the EU.
Wenn man die organisierte Kriminalität wirklich bekämpfen will, muss man über die EU hinausblicken. Beim Drogenhandel gucken wir natürlich auf Lateinamerika. Bei der Geldwäsche muss man eher in den Osten schauen. Und weil die Staatsanwälte dort hinter denselben kriminellen Gruppen her sind wie wir, muss man sie zusammenbringen.
Eurojust ist aber auch operativ tätig. 2024 hat die Behörde fast 14.000 Fälle unterstützt. Nicht bei allen gehörten die Täter der organisierten Kriminalität an, aber doch bei den meisten. Wie Europol bietet auch Eurojust den Strafverfolgern unterschiedliche Hilfe an. Da sind zum einen die Treffen in der Behörde.
Wenn eine strafrechtliche Ermittlung in einem Mitgliedsland einen internationalen Aspekt hat, organisieren wir, dass die Strafverfolger zu uns kommen. Hier können sie in einer sicheren Umgebung Informationen austauschen und ausloten, ob es für sie noch andere Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten.
Ganz wichtig sind auch die abgesandten nationalen Staatsanwälte aus den EU-Staaten, die bei Eurojust arbeiten. Dazu kommen 12 weitere Staatsanwälte aus Nicht-EU-Staaten wie Albanien, Norwegen, der Schweiz und den USA. Sie alle haben einen direkten Draht in ihre nationalen Justizbehörden. Eurojust unterstützt aber auch sogenannte Joint Investigation Teams, auf Deutsch länderübergreifende Ermittlungsgruppen. Ihre Mitglieder treffen sich im besonders gesicherten unterirdischen Teil des Eurojust-Gebäudes, erklärt Jakobin Breuking. Die Operational Rooms liegen in Etage minus 2.
Minus 2 is the lowest level of our building. It has most of the operational rooms. So these rooms are where authorities meet.
Hinter der Einlasskontrolle wartet eine sogenannte Operateurin auf uns. Sie soll schildern, wie ein Action Day bei Eurojust abläuft. Das ist der Tag, an dem der Zugriff der Ermittler bei den Razzien erfolgt. Zu ihrem Schutz müssen wir den Namen der Operateurin ändern. Weil sie Französin ist, nennen wir sie Nathalie Durand. Ist Frankreich Partner bei einer Ermittlung, muss sie dafür sorgen, dass alles rechtssicher abläuft und die Ermittler alle Dokumente parat haben.
Just imagine that people need to be arrested.
Sie müssen Personen festnehmen. Es müssen Unternehmen und Wohnungen durchsucht werden. Es müssen Personen befragt werden. Sie müssen Vermögen beschlagnahmen. All diese Maßnahmen müssen Sie koordinieren und für jedes Land beantragen. Sie benötigen ein Rechtsdokument, einen Haftbefehl, möglicherweise auch eine europäische Ermittlungsanordnung oder einen europäischen Haftbefehl.
Nathalie Durand und ihre Kollegen listen im Lauf der Ermittlungen alle Maßnahmen auf, die in den jeweiligen Ländern beantragt werden müssen. Das Dokument wird mit allen Ländern geteilt. So sieht jeder, was zu tun ist und noch getan werden muss. Vor dem Action Day erhält der Staatsanwalt oder Richter, der den Action Day beantragt hat, nochmal ein Überblicksdokument. Darauf steht, was, wo und durch wen am Action Day geschieht. Den Action Day selbst, der meist mitten in der Nacht beginnt, wenn die Verdächtigen schlafen, verbringt Nathalie Durand in einem der beiden Operational Rooms. Den größeren zeigt sie uns.
Wir haben hier Telefone und Bildschirme für Videokonferenzen. Hinter dieser Tür liegt noch ein Raum, der für kleine Pressekonferenzen oder Besprechungen genutzt werden kann. Und hier passiert alles.
Am Action Day müssen die Operateure alle Beteiligten in Echtzeit mit den juristischen Entwicklungen versorgen. Welche Durchsuchungs- und Haftbefehle wurden vollstreckt? Welche Beweismittel gibt es? Welche Vermögen konnten eingefroren werden? Dazu kommen Maßnahmen, die spontan beantragt werden müssen.
Wir haben einige wenige Fälle, in denen wir 10 oder 15 Maßnahmen haben. Üblicherweise sind es 100, 150, 200, manchmal noch mehr. Dabei geht es um Durchsuchungen, Vermögensaufstellungen und so weiter. Das heißt, Sie müssen gut auf alles achten. Dazu kommt, was am Tag selbst auftaucht. Ein neues Auto, eine neue Immobilie, Bankkonten, die Sie gefunden haben, Geldtransfers, eine neue Adresse. Da muss man sehr schnell sein.
Was Nathalie Durand erzählt, zeigt, wie fein alles abgestimmt sein muss. Ein kleiner Fehler, eine winzige Unachtsamkeit und schon hat die EU gegen die organisierte Kriminalität verloren. Auch das passiert beim Kampf der EU gegen die OK, trotz aller Erfolgsmeldungen. Daher zum Schluss eine persönliche Frage. Warum ermittelt Nathalie Durand gegen die organisierte Kriminalität? Ist es die Freude daran, Verbrecher zur Strecke zu bringen? Nein, sagt sie.
Ich denke vor allem an die Opfer und die Menschen, die sterben, weil sie schlechte illegale Substanzen konsumiert haben. Ich denke an all das Geld, das von kriminellen Organisationen für Dinge verwendet wird, die uns schaden. Zum Beispiel, wenn organisierte kriminelle Gruppen 80-Jährigen vorgaukeln, ihre Enkelkinder hätten einen Unfall gehabt und sie müssten Geld bezahlen.
Der Besuch bei Eurojust belegt, dass die europäischen Ermittler gemeinsam viel erreichen können. Andererseits ist die organisierte Kriminalität den Ermittlern immer wieder voraus. Michael Schmidt ist der Präsident von Eurojust. Ihn besorgt besonders, was die Ermittler Crime as a Service nennen. Kriminalität als Dienstleistung. Das gibt es auch bei der Geldwäsche.
Das sind dann Netzwerke, die die Möglichkeit haben, Beträge innerhalb von Minuten oder Stunden in andere Länder zu versenden. Und da ist es oft so, dass diese Netzwerke ihre Dienste so quasi jedem anbieten, der akzeptiert, dass halt ein gewisser Teil der Beute sozusagen an diese Netzwerke geht. Das heißt, es läuft oft übers Darknet und es besteht dann oft gar kein besonderer persönlicher Zusammenhang zwischen den Geldwäschern und den Personen, die hinter der ursprünglichen Straftat stehen.
Weil die kriminellen Dienstleister die Hintermänner des Auftrags nicht kennen, können sie den Ermittlern nichts verraten. Selbst dann nicht, wenn sie es wollten. Damit sind dem Follow-the-Money-Prinzip im Kampf gegen die organisierte Kriminalität Grenzen gesetzt. Auch Gewalt ist als kriminelle Dienstleistung im Angebot. Hier nutzt die organisierte Kriminalität perfiderweise Kinder und Jugendliche, weil die nicht nur billig sind, sondern vor allem nur bedingt strafmündig. In Schweden nahmen Ermittler 2024 ein Mitglied einer Drogenbande fest, weil der Mann einen 11-Jährigen für einen Mord rekrutieren wollte. In Hamburg schoss ein 15-jähriger Niederländer 2025 auf einen Boss der tschetschenischen Mafia. Sorgen bereitet dem Eurojust-Präsidenten zudem die Auslieferungspraxis mancher Staaten. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfolgen beispielsweise eine strikte Nicht-Auslieferungspolitik. Etliche Bosse der organisierten Kriminalität haben deshalb in den Emiraten ihre Headquarter. Besonders beliebt ist Dubai.
Es ist auch so, dass die Vereinigten Arabischen Emirate eins unserer Prioritätsdrittländer sind. Wir haben Kontakte zum dortigen Justizministerium. Wir haben auch einige große Erfolge gefeiert. Allerdings muss man ehrlich sagen, dass sich das bisher auf einzelne Verfahren beschränkt.
Schließlich würde der Eurojust-Präsident noch gern den Datenaustausch verbessern.
Was ich auch für sinnvoll hielte, wäre ein besserer und automatisierter Abgleich der Daten mit Agenturen wie zum Beispiel Europol, der Europäischen Staatsanwaltschaft und im Idealfall vielleicht sogar mit den Staatsanwaltschaften in den Mitgliedstaaten.
Mit einem automatisierten Datenaustausch, ähnlich wie der zwischen der deutschen FIU und den Polizeidatenbanken, könnte Eurojust Fälle zur organisierten Kriminalität in den EU-Staaten zusammenführen und selber Ermittlungsgruppen bilden. Das passiert heute noch selten. Im Kampf gegen die organisierte Kriminalität wäre das ein großer Schritt. Aber nicht nur Behörden kämpfen gegen das organisierte Verbrechen. Auch Privatunternehmen und Nichtregierungsorganisationen engagieren sich und kooperieren mit den Ermittlungsbehörden. Die größte ist die Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Daniel Brombacher leitet die Europäische Beobachtungsstelle für organisierte Kriminalität bei der Global Initiative. Alle paar Wochen veröffentlichen ihre Experten Berichte zu den neuesten Entwicklungen. Daniel Brombacher und seine Kollegen durchsuchen aber auch Messenger-Dienste nach Shops, die illegale Drogen und Crime as a Service im Angebot haben.
Das kann man gucken, wir haben unendlich viele.
Brombacher hat die Screenshots auf seinem Laptop gespeichert. Er zeigt ein Violence as a Service-Angebot von Jugendlichen.
Hier eine französische Annonce. Man sieht dort mehrere vermeintlich junge Männer mit Skimasken, die Kalaschnikows und vergleichbare Modelle in den Händen halten und bieten sich an als Seekers, die zur Verfügung stehen für jede Art des Auftrags und in ganz Europa. Professionelle Arbeit wird angepriesen und man bezahlt nur für die Qualität der Arbeit. Ich bin noch keine 15 Jahre alt und ich mache alles für 10.000 Euro.
Alles bedeutet alles, also auch Mord. Die Global Initiative stellt ihr Wissen Europol und Eurojust und auch der Politik kostenfrei zur Verfügung. Der wichtigste Geldgeber ist die EU. Dazu kommen weitere OECD-Länder. Auch die FIU, die deutsche Zollbehörde zur Geldwäschekontrolle, arbeitet mit nichtstaatlichen Partnern zusammen. Denn die organisierte Kriminalität hat ihre Finger in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft. Nur gemeinsam ist es möglich, ihr das Geschäft zu verderben und die Verbrecher zu ermitteln, zu verhaften, anzuklagen und zu verurteilen. In Hamburg haben Hafenmitarbeiter den Ermittlern geholfen. Bei einer Awareness-Schulung zur organisierten Kriminalität hatten sie erfahren, wie Drogenschmuggler vorgehen, wenn sie illegale Drogen aus Schiffen bergen. Als im September 2025 ein unbekanntes Auto am Kai parkte, setzten sie einen der Drogenschmuggler fest. Markus Töns-Gerlemann vom Zollkriminalamt, der in Folge 2 über die organisierte Fälschungskriminalität berichtet hat, kennt den Fall. Er gehört als Beauftragter der Zollverwaltung für Hafensicherheit der Hamburger Hafenallianz an, die Präventionsmaßnahmen bei den Hafenmitarbeitern durchführt.
Das war auf dem Ostwaldkai, da wo die Bananencontainer abgeladen werden. In dem Bereich ist das Mitarbeitern
aufgefallen, dass auf einmal ein Fahrzeug mit Menschen gekommen ist, die auf ein Schiff draufgelaufen sind, die mit Sporttaschen zurückkamen. Und einen haben sie festgehalten sogar. Die Mitarbeiter haben gesagt, du bleibst mal hier, wir rufen jetzt die Polizei. Dann haben sie 110 gewählt. Vorher ist aber eine Zollstreife erschienen. Und die haben die eine Person übernommen, haben das Rauschgift sichergestellt und dann ist die Maschinerie angelaufen.
480 Kilogramm Kokain haben die mutigen Hafenmitarbeitenden der organisierten Kriminalität abgenommen. In diesem Fall mussten die Mitarbeiter des Zolls die Täter nur noch festnehmen. Meist jedoch ist die Arbeit der Ermittler mühsamer und längst nicht immer von Erfolg gekrönt. Trotzdem wirken alle Ermittler, die für diesen Dreiteiler von Das Wissen Interviews gegeben haben, hochmotiviert. Was sie antreibt? Daniel Telesklav, der Leiter der FIU, hat wie Nathalie Durand von Eurojust besonders die Opfer im Blick. Für Oliver Huth vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und Markus Tönz-Gerlemann vom Zollkriminalamt ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ein Kampf für die Demokratie. Schließlich sind auch die Staaten und die EU gefordert. Um der Spur des Geldes folgen zu können, müssen die Ermittler vernetzt und technisch auf dem neuesten Stand sein. Dafür braucht es ausreichend Geld und gut gemachte Gesetze. Von unschätzbarem Wert im Kampf gegen die organisierte Kriminalität sind die Kronzeugen. Denn sie haben ein einzigartiges Insiderwissen. Kassra Zagaran, den wir in den ersten beiden Folgen dieser Reihe gehört haben, hatte den Mut, auszusteigen. Er steht bis heute unter Polizeischutz.
Das werde ich auch viele, viele Jahre noch weiterhin bleiben. Die Organisation, der ich zugehörig war, ist eine Organisation, die weltweit agiert. Sie schützt sich international, sie kommuniziert international und sie macht auch Geschäfte untereinander international verbunden. Und deswegen ist das natürlich gefährlich für mich, aber das gehört einfach dazu.
Das Wissen.
Die organisierte Kriminalität in Europa, Teil 3 von 3. Die EU-Ermittler. Autorin und Sprecherin Beate Krohl. Regie Maidon Bader. Redaktion Sonja Striegel. Diese und die beiden anderen Folgen zu den Kriminellen und den vielen Komplizen stehen in ARD Sounds und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier noch ein Hörtipp. Auch in der Finanz- und Wirtschaftswelt tummeln sich Verbrecher, die andere Menschen um viel Geld bringen. In der Das Wissen-Folge Wirecard, warum Wirtschaftsbetrug so einfach ist, erzählen wir, wie Überheblichkeit, Erfolgsstreben und Gier viel Schaden anrichten, weil Strafverfolgungsbehörden nicht rechtzeitig eingreifen. Die Links zur Recherche stellen wir in die Shownotes.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.